In den aktuellen Zeiten bleibt eines zentral. Menschen, die führen können und Talente, die etwas bewegen wollen. Wir sprechen mit inspirierenden Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten Branchen. Von Wirtschaft über Sport und Musik bis zu Filmwelt und vieles mehr. Unsere Gäste teilen ihre Geschichten, was Leadership und Talent für sie bedeutet, wie sie Teams führen, motivieren und weiterentwickeln und welche Herausforderungen sie geprägt haben. Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Serie von Page Executive. Dort, wo Talent und Leadership auf die Menschen treffen, die beides leben.
Danke, Caro. Und wir sind Caro und Lisa von Page Executive. Und heute steht die Musikbranche bei uns im Fokus. Und wir haben einen sehr spannenden Gast, Kian Soltani. Er ist ein Weltklasse-Cellospieler, aber am besten erklärt er uns gleich selbst. Kian, wer bist du, was machst du und was treibt dich im Kern an?
Ja, hallo. Also erstmal danke, dass ihr mich dabei habt. Mein Name ist Kian Soltani, genau. Und ich bin primär Cellist, das ist mein Hauptinstrument. Also beruflich Musiker und noch etwas genauer gesagt bin ich ein klassischer Musiker und noch mal etwas genauer gesagt bin ich ein sogenannter Solist. Das ist eine kleine Nische, in der schon das etwas, das schon eine Nische ist, nämlich die klassische Musik ist schon eine Nische und innerhalb dieser Nische bin ich noch mal in einer Nische und zwar ich bin ein Solist in der klassischen Welt und spiele Cello und reise um die Welt.
Sehr, sehr spannend. Und was treibt dich an?
Was mich antreibt, ist eine gute Frage. Also natürlich primär meine Liebe zur Musik. Das ist schon seit meiner Kindheit. Es ist eigentlich eine Familientradition. Also alle in meiner Familie haben irgendwann mal Musik gemacht, auch wenn sie es vielleicht nicht alle jetzt mehr professionell machen. Aber die meisten in meiner Familie machen es immer noch professionell. Und also eine innere Leidenschaft, eine Familientradition, eine Liebe zur Musik hat mich angetrieben am Anfang und jetzt eigentlich immer noch. Das hat nie nachgelassen. Also Liebe zur Musik und Leidenschaft und Ehrgeiz.
Sehr schön. Ja, Kian, erste Frage. Wie erkennst du echtes Talent?
Also in der Musik, ich kann also am besten fokussiere mich jetzt auf das Gebiet, in dem ich mich am besten auskenne. Das wäre nämlich die Musik. Und natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig, eben in der Musik Talent zu erkennen. Also meine Eltern zum Beispiel sind Musiklehrer oder waren es, jetzt natürlich in Pension. Und da ist vor allem als Musiklehrer ist es sehr, sehr entscheidend, Talent zu erkennen. Und ich selber habe es in den letzten 2 Jahren an der Hochschule in Wien, an der Universität für Musik und Darstellende Kunst als Professor unterrichtet, habe mittlerweile gekündigt, bin zwar nicht mehr offiziell ein Professor, aber unterrichte immer noch privat. Und es ist sehr, sehr wichtig, in der Musik auch Talent zu erkennen, weil man manchmal Leuten begegnet, die noch nicht da sind, wo sie sein sollten, aber man muss ein Gespür dafür haben, ein gewisses Talent zu erkennen und ein Potenzial zu erkennen. Also man muss dann auch erkennen können, wo könnten sie in ein paar Jahren sein, auch wenn sie jetzt noch nicht da sind. Und es gibt mehrere Faktoren in der Musik, die hinweisen auf Talent. Also ein starkes Merkmal für mich für Talent ist, wenn jemand schnell aufnahmefähig ist, also schnell neue Ideen umsetzen kann. Weil im Unterricht zum Beispiel, im Musikunterricht läuft das so ab, dass man eine Stunde zum Beispiel oder vielleicht 1,5 Stunden gemeinsam verbringt. Aber den Großteil der Zeit muss ein Musiker alleine verbringen im Übungszimmer. Ich kann nicht mit meinen Studenten den ganzen Tag im Übungszimmer sitzen und mit denen üben. Es ist extrem viel Eigenverantwortung gefragt als Musiker. Und wenn man es nicht wirklich schafft, in dieser einen Stunde viel mitzunehmen vom Lehrer und zu verstehen, was man zu Hause umsetzen soll in den nächsten Wochen, in denen man alleine ist, dann wird es schwierig. Und jemand, der wirklich Talent hat, das merke ich, dass dann, wenn ich etwas einmal sage oder maximal zweimal, er das gleich umsetzen kann im Unterricht. Oder wenn er es nicht gleich umsetzen kann, zumindest den Kern versteht von dem, was ich sagen will. Mhm. Und versteht, wie er daran selber weiterarbeiten muss. Und wenn er dann zum nächsten Unterricht kommt, eine Woche später, dass ich da wirklich schon eine Veränderung gesehen habe, dass er was aufgenommen hat. Also ich glaube, eine Aufnahmefähigkeit, eine schnelle Aufnahmefähigkeit und Umsetzungsfähigkeit ist für mich ein Zeichen von Talent.
Mhm. Unterscheidet das Potenzial von Performance?
Ich glaube, für mich ist Performance wenn man das Potenzial lange genug irgendwie eingearbeitet hat. Also eine Performance, also vor allem in der Musik, wenn man jetzt sagt, Performance ist ja sehr, sehr wichtig, weil eigentlich ist ja unser Beruf besteht eigentlich von Aufführungen auf der Bühne. Also wenn man das Wort jetzt einfach anders auslegt. Performance könnte eine Konzertperformance sein zum Beispiel.
Ja.
Ist ja nur ein kurzer Moment, also eigentlich nur die Spitze des Eisbergs. Also man sagt oft, also ich weiß nicht, wie viel Prozent des Eisbergs rausragt, sagen wir mal 5% oder 10%, und 90% ist unter der Oberfläche. Und für mich in der Musik ist das sehr, sehr ähnlich. Die Performance, der Konzertmoment selber ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist die Performance, auf die man sich fokussiert. Aber 90% der Arbeit muss davor passieren, im Übungszimmer und davor. Und ich glaube, wenn man das Potenzial lange genug erarbeitet im Übungszimmer, dann kommt man zu diesem Moment von Performance, der dann exzellent sein kann. Und ich glaube, der Unterschied für mich zwischen Potenzial und Performance ist ein kurzer Moment, kann auch ein längerer Moment sein, aber er kann nur erfolgreich sein in Kombination mit dem ausgeschöpften Potenzial. Das Potenzial, das man lange genug erarbeitet. Und deswegen glaube ich, dass Performance ein Resultat von dem ausgeschöpften Potenzial von einer Person ist.
Ist es wichtig, dass man früh anfängt in deiner Branche?
Es hilft enorm, natürlich, ja. Es hilft enorm. Es ist ein riesen Vorsprung. Es ist sehr unüblich für Musiker, spät anzufangen und noch sehr erfolgreich zu sein. Also ich sage, es ist unmöglich, aber ich kenne eigentlich kein Beispiel dafür. Okay. Das weist vielleicht auf etwas hin. Also die meisten Musiker, die erfolgreich sind heutzutage, haben früh angefangen. Es ist einfach, Musik ist wie eine Art Sprache. Und natürlich kann man später auch noch Sprachen erlernen, aber akzentfrei und fluid in einer Sprache zu sein, ist sehr schwer. Wenn man das mit 20 anfängt, dann wird man diesen Akzent fast nie ganz los. Und das ist in der Musik ähnlich. Es ist wie eine Sprache. Und je früher man den beginnt, desto natürlicher wirkt das. Also ich glaube, die meisten erfolgreichen Musiker haben schon als Kinder angefangen. Ja, großer Vorteil.
Okay. Was glaubst du, ist der Grund dafür, dass du weitergekommen bist als andere? Und ja, was ist sozusagen dein persönliches Erfolgsrezept neben Übung?
Also mehrere Faktoren natürlich. Ich denke, ich hatte ein oder habe ein gewisses Talent, ja, muss ich sagen. Also jetzt, was ich so gesagt habe über Aufnahmefähigkeit, ich glaube, dass ich das ein bisschen habe. Also dass ich im Unterricht, meinem Unterricht damals, ich habe jetzt keinen Unterricht mehr, schnell umsetzen konnte und dass ich allgemein schnell Sachen verstehe und auch verstehe, woran ich arbeiten muss. Das hat mir viel geholfen. Was von großem Vorteil war, natürlich war, dass ich Musiker als Eltern hatte und auch lange Zeit meine Eltern mich unterstützt haben, auch bei meinem Üben zu Hause, muss ich sagen. Also es ist ein großes Privileg, großes Vorteil, wenn man Eltern oder Leute hat, die einen unterstützen, die auch verstehen, um was es geht. Also ich war nicht alleine. Das ist ein wichtiger Aspekt, dass ich das nicht alleine gemacht habe. Das hat mir geholfen. Alleine sehr, sehr, sehr schwer. Es gibt natürlich Beispiele, aber für mich war das eine große Hilfe.
Welches Instrument haben die gespielt?
Mein Vater hat Fagott gespielt, klassisches Fagott, und meine Mutter Harfe. Aber auch hat mein Vater persische Volksmusik gespielt, spielt er immer noch.
Schön.
Deswegen, diese Hilfe von außen war wichtig für mich. Und dann natürlich die Disziplin, wahnsinnig wichtig, über viele, viele Jahre hinweg. Also ich habe konsequent immer geübt, jeden Tag, seit ich 4-5 Jahre alt bin und eigentlich fast nie einen Tag ausgelassen und oft nicht lange, aber konsequent. Ich glaube, es ist fast noch wichtiger, dass man konsequent übt, als dass man lange übt. Und ich habe jeden Tag geübt, eigentlich bis ich 30 war, habe ich eigentlich fast nie einen Tag verpasst. Und das ist, glaube ich, auch ein Geheimnis, dass ich immer dran blieb. Unterstützung, Disziplin und auch ein bisschen Glück, unter Anführungszeichen. Aber bei Glück habe ich auch so ein bisschen meine eigene Theorie. Und das ist nicht meine Theorie. Das habe ich auch oft hier gehört. Man sagt auch immer, what is it? Luck is when preparation meets opportunity.
Ja.
Wie sagt man das auf Deutsch? Wenn die Vorbereitung auf den richtigen Moment trifft oder auf eine Gelegenheit trifft. Und ich hatte viele Gelegenheiten in meinem Leben. Also mir wurden viele Chancen gegeben. Mir wurden viele Türen geöffnet. Und ich war immer im richtigen Moment bereit, durch diese Türen zu gehen. Und das hat mir geholfen. Ich glaube, dass Glück meist nur rückblickend als Glück betrachtet wird, weil man diese Gelegenheiten auch genommen hat oder wahrgenommen hat. Wenn man eine Gelegenheit verpasst, dann dann vergisst man, dass das auch ein Glücksmoment hätte sein können. Aber dann sieht man das in der Rückblickend nicht mehr als Glück, sondern irgendwie, oh, verpasste Chance oder so. Und jetzt blicke ich zurück und denke mir, ich hatte so viel Glück, aber in Wahrheit waren es Gelegenheiten, die ich glücklicherweise vielleicht im richtigen Moment wahrgenommen habe.
Du sagtest, du bist eine Nische in der Nische, in der Nische, in noch einer Nische.
Ja.
Dennoch ist Leadership in deiner Branche sehr wichtig. Was bedeutet für dich in der Musikbranche als Solo-Cellist Leadership?
Das ist eine sehr gute Frage und es ist nicht so einfach zu beantworten, weil Musik ist definitiv ein collaborative Medium. Also es geht eigentlich fast immer um Kollaboration in der Musik. Und Leadership ist natürlich wichtig, aber es ist fast noch wichtiger, dass man mit anderen Leuten gut zusammenarbeiten kann. Und vor allem in meiner Nische als Solist bin ich sehr, sehr oft angewiesen auf andere Musiker. Also ich arbeite sehr oft mit Dirigenten zusammen. Und Dirigenten sind natürlich die eigentlichen Leader von Orchestern. Also dein Dirigent steht vor dem Orchester und ist eigentlich verantwortlich für das Orchester zu leiten. Und ich bin oft der Gastmusiker, der zum Orchester kommt. Und gleichzeitig muss ich auch führen, vom Cello aus. Aber es ist ein sehr, sehr delikater Tanz zwischen mir und dem Dirigenten, weil man darf sich nicht gegenseitig auf die Beine treten. Also es ist ein bisschen fast so, als ob es dann in dem Moment zwei Lieder gibt. Und es hat viel mit Fingerspitzengefühl zu tun, dass man nicht versucht, einander irgendwie auf die Beine zu treten, wie ich schon gesagt habe, und gegenseitig diese Rolle als Leader auch zulässt. Also ein Dirigent, glaube ich, will immer ein bisschen ein Leader sein, aber gleichzeitig muss ich auch meine Führungsqualitäten zeigen in dem Moment, weil ich auch meine Ideen habe. Also es ist sehr, sehr viel Zusammenarbeit und ich glaube, das Allerwichtigste in diesen Situationen ist gutes Kommunizieren. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und da habe ich auch schon sehr, sehr wenig, aber auch schon negative Erfahrungen gemacht, aber sehr, sehr wenig. Und von denen habe ich auch gelernt. Aber ich glaube, am Ende kommt alles auf Kommunikation zurück. Wie man gut kommuniziert und vor allem freundlich kommuniziert. Non-violent communication. Und
wie kommuniziert man in dem Moment? Man ist ja mitten im Stück und dann passiert das. Wie schafft man da so nonverbal diese feinen Fingerspitzenthemen rauszukitzeln?
Ja, ist eine gute Frage. Also es ist natürlich schon viel davon ist verbal. Natürlich nonverbal gibt's auch, während man spielt, aber dann bricht man zum Beispiel ab. Während der Probe, wir spielen das Stück, aber man kann dann abbrechen und sagen, ich würde gerne was dazu sagen. Und dann ist es wirklich viel einfach mit Social Intelligence, ja, also man braucht eine gewisse soziale Intelligenz. Und das Problem ist, oder kein Problem, aber das Spannende ist, es wird auch einem nie beigebracht. Also dafür gibt es keinen Unterricht, wie man Proben führt oder wie man Proben leitet oder mit einem Dirigenten kommuniziert. Das muss man selber lernen, durch Fehler, durch Erfahrung. Und man muss auch wirklich lernen, wie die ganze Dynamik funktioniert. Ein Orchester ist wie eine Reflexion der Gesellschaft ein bisschen. Und es ist wie eine Mini-Gesellschaft im Orchester. Und man muss auch lernen, wie man dort niemanden auf die Beine tritt. Jeder will respektiert werden, auch die Musiker des Orchesters wollen respektiert werden, auch vor allem der Dirigent. Und wenn man dann zum Beispiel als Solist abbricht und etwas sagen will, dann muss man auch lernen, wie man alle mit einbezieht. Was ein Dirigent zum Beispiel gar nicht mag, ist, wenn ich ihn aus dem Gespräch rauslasse und direkt mit den Musikern des Orchesters kommuniziere, als wäre er nicht da. Das mag ein Dirigent gar nicht. Da fühlt er sich gleich respektlos behandelt. Also man muss lernen, dass man gleichzeitig den Dirigenten anspricht, aber laut genug spricht, dass alle einen hören. Man muss also alle einbeziehen. Also alle wollen gesehen und gehört werden und mit ins Gespräch eingebunden werden. Oder man spricht einfach nur den Dirigenten an und bittet ihn, dass er das übersetzt quasi ans Orchester. Es kommt immer auf den Typ auch drauf an. Man muss auch lernen, Leute schnell zu verstehen und lesen zu lernen. Es gibt verschiedene Typen von Menschen und auch Solisten. Also ich bin eben ein sogenannter Solist. Auch Solisten können unterschiedlich sein. Es gibt auch sehr, sehr komplizierte Solistentypen und dann gibt es auch sehr, sehr einfache Typen. Ich glaube, es ist auch ein bisschen einfach Menschsache und Charaktersache. Das muss man alles irgendwie zwischenmenschlich lernen.
Und wie stellst du sicher, dass dein Team dir vertraut?
Ich glaube, Kompetenz ist oft, was Vertrauen schafft oder eine gewisse Brillanz in einer Branche. Also zum Beispiel, wenn jemand einfach sehr, sehr gut ist in etwas, ich glaube, das schafft erstmal ein gewisses Vertrauen, weil es ist mehr so wie wie sagt man, wie ein, ist da, sagt man leading by doing oder irgend sowas. Also man führt, indem man es selber tut. Das ist wie damals noch, als ein König im Krieg ganz vorne
leading
an der Front war.
Ja,
leading by example und mit der Armee mitreiten ganz vorne. Das haben früher die Könige noch gemacht und dann natürlich die Loyalität wird dadurch umso mehr verstärkt. Also in der Musik ist es zum Beispiel so, dass am besten ist, wenn du in die Probe kommst und nicht zuerst redest, spiel erstmal. Und die Musiker werden dann erst sehr, sehr genau hinhören. Kann der überhaupt was oder nicht? Und wenn du nicht überzeugst, wenn du beim ersten Durchspielen, dann wird es schwer, das Vertrauen der Musiker zu gewinnen. Und das habe ich auch schon gesehen, zum Beispiel auch bei Dirigenten. Ich will jetzt nicht schlecht über jemanden reden oder so. Aber wenn ein Dirigent nicht überzeugt beim Dirigieren, dann habe ich auch schon oft gesehen, dass das Vertrauen der Musiker gegenüber dem Dirigenten abschwächt und sie oft dann nicht mehr respektieren, was er sagt. Und er kann dann so viel reden, wie er will. Ich sehe dann, wie sie die Augen rollen oder dann anfangen zu quatschen oder ihn gar nicht mehr. Also leider in der Musik ist es ein bisschen hart. Du musst erstmal zeigen, dass du was kannst. Und wenn du überzeugst in der ersten Probe bei dem Spiel und sie sehen, wow, okay, er weiß, was er macht in der Musik und er kann wirklich was und wir vertrauen ihm musikalisch, dann, wenn du sprichst und etwas ansprichst, dann hast du die Aufmerksamkeit von allen und dann wollen sie auch wirklich hören, was du sagst, weil sie merken, du kannst was und dadurch gewinnst du das Vertrauen. Also ich würde sagen, am allerwichtigsten ist, dass du fokussier dich auf das, was du am besten machst oder am liebsten machst. Versuch in der Sache exzellent zu werden und dadurch zu überzeugen und nicht mit Worten zu sehr oder versuchen, jemanden zu manipulieren oder zu überzeugen, dass du was kannst mit Worten. Zeig es lieber. Show, don't tell. Das ist auch in der Filmbranche, sagen sie immer zu Regisseuren. Es ist besser, show, don't tell. Anstatt lange mit Dialogen zu erklären, was gerade passiert, zeige es im Film, anstatt es irgendwie erklären zu müssen dem Publikum. Das gleiche in der Musik, show, don't tell. Also in der Probe nicht versuchen zu erklären, was du machst, sondern zeigen, indem du spielst. Und dann natürlich kann man muss natürlich auch ein bisschen erörtern, aber erst im Nachhinein.
Mhm. Ja, schön, dass du das sagst.
Was waren oder sind deine größten Herausforderungen und wie hast du sie gemeistert?
Große Herausforderungen in der Musik sind oft in der Ausbildungszeit, das ist jetzt zum Glück schon ein bisschen länger vorbei, sind oft Wettbewerbe, weil das ist sehr, sehr wichtig ist, in der Musik Wettbewerbe zu machen. Ist ein bisschen wie im Sport. Also klassische Musik wird oft im Jugendalter oder im Kindesalter und im Jugendalter ein bisschen wie Sportdisziplin betrieben. Gibt Vorteile und viele Nachteile auch, aber es ist leider so, wie es ist. Und da geht man zu Wettbewerben und hat eine gewisse Disziplin mit dem täglichen Üben. Ist ähnlich wie wenn man Tennisprofi werden will oder Eiskunstlaufprofi. Und das sind große Herausforderungen, diese Wettbewerbe. Vor allem, weil man da in kurzer Zeit, zum Beispiel eine Woche, enorm viel Stücke spielen muss und enorm viel zeigen muss. Und ich glaube, das Allerwichtigste war da und ist immer noch so, einfach die richtige Vorbereitung und die lange Vorbereitung. Also habe ich immer noch Momente jetzt, wo eine Phase in meinem Leben kommt, die sehr, sehr intensiv ist, wo ich plötzlich sehr, sehr viel zu tun habe. Und ich bewältige das immer dadurch, dass ich mich gut und lange darauf vorbereite und ich nicht versuche, dann in dem Moment alles irgendwie spontan irgendwie zu schaffen, sondern ich glaube, gute Planung und strukturierter Aufbau für diese Momente ist wahnsinnig wichtig, weil das auch viel Stress dann in dem Moment vermeidet. Also größte Herausforderung für mich waren die Wettbewerbe in meiner Jugendzeit. Aber ich hatte auch einen Lehrer, der das sehr, sehr gut konnte, eben diese Vorbereitung. Wir haben uns dann manchmal ein Jahr lang drauf vorbereitet, ein Jahr lang auf diese eine Woche vorbereitet. Ja. Und dann eben vermeidet man viel Stress dadurch und kann auch auf Erfolg hoffen dann. Und das ist heute immer noch so. Also wenn ich eine sehr, sehr intensive Woche habe, dann sicher mindestens 3-4 Monate, wo ich dann schon im Kopf vorausdenke. Und ich auch jetzt immer schon vorausdenke, 3-4 Monate und zum Beispiel dann jetzt schon ein Stück in meinen Tagesübeplan einbaue, dass ich erst in 3 Monaten spielen muss. Aber wenn ich das jetzt schon vorbereite, Schritt für Schritt ein bisschen, dann ist der Moment dann später viel, viel entspannter. Also ich bin kein Fan von intensiv üben im letzten Moment, sondern ich bin ein großer Fan von wenig üben über eine lange Zeit hinweg. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Gehirn viel besser Sachen verarbeitet, wenn man sie langsam über lange Zeit dem Gehirn füttert.
Gut quasi.
Genau, ja. Und lange dann auch viele Nächte drüber schläft und das mariniert so ein bisschen. Das ist für mich besser.
Schön. Welcher Rückschlag hat dich am meisten geprägt? Und wie bist du mit diesem Rückschlag umgegangen? Oder hattest du gar keine?
Das ist eine gute Frage. Ich kann ein Beispiel bringen, zum Beispiel von, wo ich diese Leadership-Sache und dieses Kommunizieren in der Probe falsch angegangen bin und da eben ein schlechtes Resultat dadurch hatte. Und das war ein Lernmoment für mich, was man nicht machen soll, zum Beispiel. Und das war, also Rückschlag ist natürlich ein großes Wort, es war trotzdem am Ende ein gutes Konzert, aber zum Glück habe ich keine großen dramatischen Rückschläge, deswegen ist das, was mir am ersten einfällt. Aber es ist auch sehr interessant, war sehr interessant für mich als Lernprozess. Nämlich habe ich eben diese Probe dann gemacht mit Orchester. Da war eine Dirigentin und ich. Und da habe ich eben gelernt, dass das sehr, sehr wichtig ist, dieses Non-Violent Communication und dass das Ego nichts zu suchen hat in einer Probe und dass das nicht gut ankommt. Ich war an dem Tag ein bisschen gereizt. Ich weiß nicht warum, vielleicht hat nicht gut geschlafen und ich war ein bisschen frustriert während der Probe, weil die Sachen nicht so liefen, wie ich wollte. Für meinen Geschmack wurde nicht effektiv kommuniziert vom Dirigent gegenüber dem Orchester. Ich war nicht zufrieden, wie die Probe geleitet wurde. Und dann wurde ich ein bisschen unfreundlich, aber nicht dem Dirigent gegenüber, sondern dem Orchester gegenüber. Und zwar, eigentlich habe ich das selber gar nicht als unfreundlich empfunden. Ich habe keine schlechten Wörter verwendet. Es war nur eine minimale Färbung in meinem Ton. Aber Menschen sind wahnsinnig sensibel und aufmerksam mit solchen Sachen. Ich habe gar nichts Persönliches gesagt. Ich habe eigentlich nur über die Musik gesprochen. Aber mein Ton war 2% zu fordernd. Ja, ich habe gesagt, dass ich habe negative Wörter verwendet. Zum Beispiel nicht schön genug, habe ich gesagt. Oder es muss besser sein. Solche Sachen, ja. Es war nicht persönlich, aber es war auch nicht positiv. Und das hat schon gereicht, dass ich eigentlich dann die Musiker, die ich angesprochen hatte im Orchester, ich habe die verloren. Ich habe es gemerkt in dem Moment. Die wollten dann absichtlich nicht mehr das machen, was ich gewünscht hatte und haben sich absichtlich quergestellt. Oi. Ja, das war dann quasi ein leiser Protest mir gegenüber. Und das fühlt sich natürlich erstmal nicht gut an. Und zweitens war es natürlich ein bisschen frustrierend, dann danach noch mehr frustrierend. Aber das war ein wichtiger Lernmoment, weil ich habe, danach musste ich zugeben, ja, in meinem Ton war eine gewisse Aggressivität vorhanden, muss ich zugeben, weil ich die innerlich gespürt habe. Und das war ein wichtiger Lernmoment, dass das nicht gut ankommt und dass es sehr, sehr wichtig ist, dass man das nicht mit in die Probe bringt, auch wenn man vielleicht in einem Moment frustriert ist, erstmal durchatmen und wenn man kommuniziert, ich glaube, am allereffektivsten ohne Aggression, ohne irgendwelche ja. negativen Färbungen, das kommt einfach nicht gut an. Auf lange Sicht gesehen keine gute Strategie.
Ja, c'est la tonne qui fait la musique, sagt man dann, ne? So schön in deiner Branche. Ja.
Passt sehr gut zu unserem Thema heute, Caro. Du hast schon gesagt, das Thema Mindset ist wahnsinnig wichtig in der Musik. Was bedeutet für dich High Performance und was motiviert dich, immer weiterzugehen?
Ja, Mindset, High Performance, solche Sachen sind wahnsinnig wichtig in der Musik und ich sehe da viele Parallelen mit Sport. Es ist also dieses Solistenleben, dass ich in dieser Nische, in der ich mich bewege, innerhalb der Nische, ganz so viele Leute gibt's da gar nicht. Und es ist mit viel Reisen verbunden, mit viel Konzerten, viel verschiedene Stücke auf einmal und auch viele von außen betrachtet High-Pressure-Situations, wenn man auf die Bühne tritt und sind 1.000 oder 2.000 Leute im Publikum und man ist dann im Mittelpunkt und der Scheinwerfer ist auf einem und in dem Moment muss man einfach abliefern. Eben, das erinnert mich so ein bisschen an Sport und Tennis oder Eiskunstlauf und so weiter. Ich glaube, es ist eben wichtig, dass man dann nicht nur daran denkt, dass natürlich die Vorbereitung, von der ich jetzt schon gesprochen habe, monatelang sich vorbereiten auf diesen Moment und nicht nur eine Woche davor oder zwei Tage davor. Das ist das eine. Aber das andere, was ich auch für mich entdeckt habe, wenn man das lange machen will, dann muss man auch wirklich ganzheitlich schauen auf sich selber und die gesamte Gesundheit betrachten. Also das geht darum auch wirklich, also Sport zum Beispiel, ich mache jeden Tag Sport, gesund essen, viel schlafen, also diese ganzen Basics, die eigentlich so offensichtlich sind. Aber wenn man wirklich lange High Performance betreiben will, ist es wirklich unabdingbar eigentlich, dass man auf den Körper auch schaut, auf sich selber schaut und auch auf die richtige Einstellung im Kopf, also auch was Meditieren anbelangt und negative Gedanken loslassen, auch in dem Moment. Das ist auch die größte Herausforderung eigentlich für mich, ist, nachdem man die ganzen Vorbereitungen gemacht hat und jetzt das Stück wirklich kann, die größte Herausforderung ist, wenn man dann wirklich auf die Bühne tritt, in dem Moment auch wirklich im Moment zu sein und nicht zuzulassen, dass negative Gedanken einen stören während der Aufführung. Weil ich glaube, der größte Feind auf der Bühne ist meist die eigenen negativen Gedanken. Und deswegen Meditation, viel Sport, um fit zu bleiben, um das ganze Reisen zu bewältigen, gesund essen, viel schlafen, idealerweise wenig Alkohol. Also diese ganzen Sachen für mich bedeuten auf lange Sicht gesehen High Performance. Und wenn ich mir so ein bisschen umschaue, die Personen, die ich als Vorbilder sehe, die auch das Gleiche machen in der Nische, in der ich mich bewege und das lange machen schon oder jetzt in meinem Alter sind, wenn man da genau hinschaut, die meisten Leute, die wirklich in der allerobersten Schicht mitarbeiten da, machen genau das. Es ist eigentlich kein Zufall. Ja. Das ist kein Zufall, wenn man das lange machen will, dass man wirklich auf sich selber schauen muss, um nicht dann irgendwann zusammenzubrechen in ein paar Jahren, weil es doch schon anstrengend sein kann.
Welche Entscheidung hat deine Karriere am stärksten beeinflusst? Und war sie damals eher bewusst oder intuitiv?
Ich weiß nicht, ob sie meine Karriere beeinflusst hat. Also ich kann es nicht beweisen, weil es war eine Entscheidung, etwas nicht zu machen. Und ich kann es nur rückblickend behaupten, dass es eine gute Entscheidung war. Aber ich kann es nicht wissen. Vielleicht gibt es ein alternatives Universum, wo ich mich anders entschieden hätte und es wäre trotzdem gut gelaufen. Aber ich sage euch, was ich meine damit. Ich habe meinen letzten Wettbewerb gemacht im Jahr 2013. Da war ich Ende 20. Den habe ich gewonnen, diesen Wettbewerb. Und danach hat meine Karriere angefangen, so ein bisschen Fahrt aufzunehmen. Ich habe eine Agentur bekommen und auch angefangen, schon mit Plattenlabels zu sprechen und so weiter. Und dann kam ein anderer Wettbewerb, ein sehr, sehr berühmter Wettbewerb. Ja. Und viele Leute haben mich gepusht, da teilzunehmen an diesem Wettbewerb. Und gesagt, du musst das machen. Und mein Gefühl sagte mir, ich will das nicht machen. Ich weiß nicht warum, aber mein Gefühl sagte mir, also für mich war es immer die beste Einstellung für Wettbewerbe in meiner Jugend, also damals noch, war ohne Erwartungen in Wettbewerbe einzusteigen. Mhm. Das ist für mich die beste Einstellung. Man bereitet sich vor, so gut man kann, und eigentlich ist der Weg das Ziel. Die Vorbereitung für den Wettbewerb ist das Allerwichtigste, weil man da den meisten Fortschritt macht, weil man da wirklich sich selber besser kennenlernt und wirklich ein neues Level erreicht. Und wenn man dann zum Wettbewerb selber geht, ist das gar nicht mehr so entscheidend, ob man jetzt in der ersten Runde rausfällt oder zweiten, weil man dann schon so viel Fortschritt gemacht hat, dass es sich sowieso gelohnt hat.
Ja.
Den Wettbewerb zu gewinnen ist dann noch so ein kleiner Bonus, aber gar nicht so entscheidend. Und das war eigentlich auch immer meine Einstellung. Ich bin nie in Wettbewerb gegangen, um sie unbedingt zu gewinnen. Aber nachdem ich dann angefangen habe, mit Agenturen eben zu sprechen und schon zu unterschreiben und diesen letzten Wettbewerb, den ich gewonnen hatte, ich habe gefühlt in meinem Inneren, als dann dieser nächste große Wettbewerb kam, dass ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht mehr so frei bin in meinem Kopf, um in diesen Wettbewerb einzusteigen. Dass ich plötzlich was will von diesem Wettbewerb. Es war nicht mehr so rein. Meine Intention war nicht mehr so rein. Ich wollte gewinnen. Ich wollte unbedingt gewinnen. Und ich wusste, wenn ich nicht gewinne, werde ich enttäuscht sein. Und nicht nur ich, sondern auch andere Leute. Und vielleicht würde das sogar irgendwie negativ auf mich abfärben. Und ich musste dann diese Entscheidung treffen, lohnt es sich überhaupt, diesen Wettbewerb zu machen? Was kann ich davon kriegen? Ist das profitabel für mich? Was bringt mir das? Der einzige Grund für mich, in diesen Wettbewerb einzusteigen, wäre Ego gewesen. Nichts anderes als Ego. Ich hätte es nur gemacht, um anderen Leuten was zu beweisen. Vielleicht gar nicht mal mir selber. Ich wollte mir selber nichts beweisen, aber anderen Leuten musste ich was beweisen. Und dann habe ich intuitiv entschieden, diesen Wettbewerb nicht zu machen. Ich würde jetzt rückblickend betrachten, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Weil,
hört sich so an.
Wenn ich den Wettbewerb gewonnen hätte, cool. Okay, ein weiterer Wettbewerb hätte mir nichts gebracht. Aber wenn ich ihn nicht gewonnen hätte, das hätte ich für immer bereut. Und vielleicht andere Leute hätten dann gefühlt, ich hätte sie enttäuscht. Das ist völlig unnötig. Es war völlig unnötig Druck auf mir. Ich bin so froh, dass ich den Wettbewerb nicht gemacht habe. Weil vor allem jetzt kann ich rückblickend schauen, mir sowieso nichts gebracht hätte. Und weil ich meinen Weg so oder so gegangen bin. Und ich habe das gespürt in dem Moment. Ich werde meinen Weg so oder so gehen. Ich brauche das nicht. Und vor allem habe ich genug Motivation jetzt schon, um zu üben. Oft sind Wettbewerbe gut als Motivation, um mehr zu üben. Aber ich konnte meine Motivation anders finden, weil ich schon Konzerte hatte und so weiter. Deswegen, Das war rückblickend, intuitiv die beste Entscheidung meines Lebens, diesen Wettbewerb nicht zu machen.
Ja, und auch mutig, dich dagegen zu entscheiden.
Ja, es gibt aber auch gegenteilige Beispiele und deswegen weiß ich nicht, wie es läuft. Es gibt Beispiele von Musikern, die schon sehr viel hatten und sich dann aber getraut haben, diese Wettbewerbe zu machen und diesen Wettbewerb dann gewonnen haben und dann sehr stolz waren. Es gibt auch diese Beispiele, aber diese Leute waren meist unglücklich mit ihrer Situation, haben sie dann danach zugegeben. Die waren unglücklich mit ihrer Karrieresituation und hatten das Gefühl, sie müssen diesen Wettbewerb machen, um neuen Pfad in die Karriere zu bringen. Zum Glück hatte ich dieses Gefühl nicht. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, ja.
Danke für die Offenheit.
Ja.
Noch zum Thema Offenheit. Gab es irgendeinen Moment, wo du fast alles hinschmeißen wolltest?
Also es gab Momente in meiner Jugend, also als Teenager. Ich weiß nicht, ob ich alles hinschmeißen wollte, aber ich war nicht so total glücklich mit der Work-Life-Balance. Die hatte ich nicht so ganz gefunden. Als ich so Teenager war, circa, sagen wir mal, Alter von 18 oder so, da hatte ich ein bisschen Mühe mit Schule und mein soziales Leben zu kombinieren mit meinem Ehrgeiz der Musik gegenüber. Und ich habe sehr, sehr oft wichtige Momente in der Schule verpasst. Also Sachen wie, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland auch gibt, aber Halbzeitfest hatten wir, solche Feste hieß das. Das war so eine Riesenparty, die man hat, wenn man in der Halbzeit ist der Schule irgendwie mit 17 oder 18, oder eine Klassenreise, wo man mit der ganzen Klasse ein Wochenende irgendwo hinfährt und dann Party macht und so. Und ich habe diese wichtigen Events oft verpasst. Also ich habe mich entschieden, an denen nicht teilzunehmen, weil ich gerade in einer Wettbewerbsvorbereitungsphase war. Und mein Lehrer hat gesagt, ich soll das nicht machen. Er konnte mich natürlich nicht zwingen dafür. Er hat mir sehr, sehr nahe gelegt, da nicht mitzumachen. Und ich war halt so, wie soll ich sagen, ehrgeizig. Und ich habe meinem Lehrer so sehr vertraut damals, dass ich ihm vertraut habe und es einfach seinen Empfehlungen nachgegangen bin. Und dann gab es eben Momente, wo ich dann wirklich sehr, sehr traurig zu Hause saß und Bilder gesehen habe, wie meine Freunde, die Anfangsjahre von Facebook, das war sehr, sehr neu damals.
Nach MySpace.
Und da hat man, ja, nach MySpace kam, und da hat man noch sehr, sehr aktiv Leute getaggt auf Facebook. Da wurden ja Alben erstellt und hat die ganze Zeit Menschen getaggt. Und da habe ich ihm die ganzen Fotos gesehen. Und da saß ich dann zu Hause beim Üben, war sehr, sehr traurig und habe mir gedacht, warum tue ich mir das an? Ich wäre so viel lieber eigentlich bei denen jetzt. Aber danach, im Nachhinein, war es immer dann so, dass der Wettbewerb sehr erfolgreich war und ich mir dann einbilden oder einreden konnte zumindest, dass sich das alles gelohnt hat.
Auf jeden Fall.
Und ich konnte das natürlich auch alles dann nachholen. Es ist jetzt nicht so, dass mir irgendwas Wichtiges entgangen ist. Ich habe dann später eben auch wirklich geschafft, eine gute Work-Life-Balance zu finden. Aber manchmal finde ich, muss man sich ein bisschen entscheiden in eine Richtung. Und im Nachhinein bin ich froh, dass ich diese Entscheidungen so getroffen habe. Hauptsache, dass man dann später eine gute Balance findet. Auch wenn es vielleicht nicht am Anfang noch ein bisschen holprig sein kann.
Ja.
Aber wenn es jetzt das ganze Leben lang so holprig bleibt, ist es vielleicht schwierig. Man soll versuchen, dann eine gute Balance zu finden. Die habe ich jetzt mittlerweile zum Glück gefunden.
Sehr schön. Und du bist ja jetzt auch im wohlverdienten Urlaub. Also geht das doch noch irgendwo.
Absolut.
Irgendwie. Okay. Inwieweit wird KI deinen Alltag in Zukunft beeinflussen?
Ich glaube, als klassischer Musiker sind wir in einer Branche, die wahrscheinlich von KI als allerletztes übernommen wird. Das ist das Gute daran, dass wir nicht nur klassische Musik machen, sondern vor allem meine Hauptbeschäftigung ist Live-Performance mit einem klassischen Instrument, das unverstärkt ist, ohne elektronische Musik. Also man könnte auch bei Stromausfall das Konzert weiterführen. Ich brauche nur mein Cello und sonst gar nicht. Ein Stuhl und mein Cello. Und das ist eigentlich noch die natürlichste Art zu musizieren. Und ich denke, dass wir dadurch ein bisschen ein Glück haben, dass das, bis wir da sind, dass KI irgendwelche vielleicht Roboter programmieren kann, die so viel Fingerspitzengefühl haben, dass sie einen Cellisten überzeugend nachahmen können. Das wird noch sehr, sehr, sehr viele Jahre dauern. Aber die Musikbranche allgemein natürlich ist schon sehr, sehr stark beeinflusst von KI und KI-Musik, ganz, ganz klar. Aber auch da muss ich eben sagen, dass klassische Musik am allerwenigsten beeinflusst ist. Also ein KI-Programm kann Popsongs schon perfekt nachmachen und kreieren. Natürlich Electronic Music, Popsongs, Rocksongs, kein Problem. Klassische Stücke noch nicht so überzeugend. Aber das auch nur, was Streaming angeht und Online-Musik. Also ja. Live-Performance ist von KI noch total unberührt, was die klassische Musik angeht.
Zum Glück.
Und das wird auch noch, es wird auch noch lange so bleiben. Also ich wäre beeindruckt, wenn es einen Roboter gibt, der dieses Fingerspitzengefühl hinkriegt. Also noch lange nicht. Deswegen fühle ich mich da in dieser Live-Performance-Situation noch sehr, sehr sicher. Und ich glaube auch, wenn es dann soweit ist, was vielleicht in 50 oder 60 Jahren so ist, dass Leute immer noch natürlich sich dann hingezogen fühlen werden zu echter Live-Performance, zu menschlicher Live-Performance. Das wird dann so eine so eine bestimmte Rubrik sein, dass man Tickets kauft für eine a human live performance of music.
Und die Erfahrung.
As opposed to, genau, ja.
Kian, gibt's noch einen Fun Fact über dich, den nicht so viele Menschen kennen
und du mit uns teilen möchtest?
Ja, klar.
Klar, es gibt viel. Also, dass ich auch in meiner Freizeit viel Videospiele spiele gerne und nerdy Sachen mache, viele Filme schaue und also eben Gaming und so. Dass ich auf YouTube lustige Videos schaue. Ich schaue sehr, sehr gerne Hundetrainingsvideos, obwohl ich gar keinen Hund habe.
Warum macht man das?
Es ist, aber interessanterweise hat das wieder was mit Leadership zu tun, weil die Videos, die ich schaue, es gibt einen gewissen Typen, der heißt Cesar Millan, das ist der sogenannte Dog Whisperer. Und der hat eine Show auf YouTube, die heißt Better Human, Better Dog. Und der geht dann zu Familien hin, die Probleme mit ihren Hunden haben. Und es stellt sich dann oft heraus, also eigentlich immer, dass das Problem nicht der Hund ist, sondern der Mensch.
Ja.
Genau. Und dann trainiert er nicht wirklich den Hund, sondern den Menschen. Und dann stellt sich heraus, dass ein Hund oft sich schlecht behandelt, nur weil er kein gutes Leadership hat. Also ich glaube, das bringt uns wieder gut zurück zu dem Thema eigentlich, dass das Leadership wahnsinnig wichtig ist und dass Hunde ein gutes Beispiel dafür sind, dass schlechtes Leadership, schlechte Hunde gibt's nicht. Er sagt immer, there is no such thing as a bad dog, there is only bad owners.
Ja.
Schlechte Hunde gibt's nicht, aber es gibt Leute, die nicht wissen, wie man mit Hunden umgeht und Leadership wahnsinnig wichtig ist. Und das ist aber das Gleiche mit Kindern übrigens. Wenn man Kinder sieht, die sich schlecht behandeln, dann muss man lieber zuerst mal auf die Eltern schauen. Also Leadership ist sehr, sehr wichtig in allen Facetten. Deswegen schaue ich sehr, sehr gerne diese Hundetrainingsvideos, weil man sehr, sehr viel lernt über Leadership. Confident, hier, er sagt immer, calm and confident. Das sind seine zwei wichtigen Stichpunkte, wie man mit Hunden umgehen soll. Calm and confident. Assertive, calm, confident, assertive. Und das ist wichtig, da kann man sehr, sehr viel lernen allgemein übers Leben. Vor allem was Calm angeht. Ich habe da nehme ich sehr viel mit für mich selber. Ich glaube, Calm ist eines der wichtigsten Qualitäten, die man im Zwischenmenschlichen besitzen kann. Also in irgendwelche emotionalen aufgeheizten Diskussionen einzusteigen, in meiner Erfahrung hat noch nie zu was Gutem geführt. Man denkt immer dann, okay, diesmal wird's anders, ich steige mal ein, diesmal schaffe ich's. Es hat noch nie geklappt, dass ich in eine aufgeheizte emotionale Diskussion eingestiegen bin. Auch in Partnerschaften, auch in zwischenmenschlichen Relationships habe ich das auch lernen müssen, dass es eigentlich nie zu was Gutem führt. Calm, confident führt immer zum Erfolg.
Sehr gut. Zum Schluss noch ein paar kurze und knackige Fragen. Ich starte mal, Lisa, die Leadership Mistakes We Never Talk About. Also gibt es einen Fehler, den du nennen kannst, über den nie gesprochen wird?
Ich kann nur wiederholen, was ich gesagt habe mit diesem, dass man denkt, dass Aggressivität zu irgendwas, was langfristigem was bringt. Ich glaube, dass ein bisschen das falsche Bild jetzt von diesen, ich glaube, dass, aber da gibt es jetzt einen guten Wechsel mit den neuen Generationen und mit viel mehr Aufklärung und viel mehr Respekt in der Arbeitswelt, dass die alte Generation noch mit viel Aggressivität Sachen irgendwie durchgepeitscht hat und dass es irgendwie cool war oder fast schon normal war, dass man irgendwelche Diktatorships hat.
Ein bisschen autoritär, ne?
Autoritär und niederlassend und total brutal in der Arbeitswelt sich bewegt und als CEO oder als Leadership oder auch in der Musik übrigens war das sehr, 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 sehr normal, dass Dirigenten extrem herablassen mit Musikern sprechen und dass das irgendwie einfach akzeptiert war. Vor allem, wenn man ein berühmter Dirigent war, war das akzeptiert und ich habe das auch viel erlebt, also von nah, dass Dirigenten sehr herablassen und aggressiv und unmenschlich mit Musikern umgingen. Ich glaube, dass es so ein Ding der Vergangenheit ist, dass es mittlerweile eigentlich nicht mehr toleriert wird und auch überhaupt nicht nötig ist. Mhm. Und es wird viel darüber gesprochen, aber in der klassischen Welt ist das immer noch so ein bisschen ein Tabu, wird immer noch ein bisschen verschwiegen und man akzeptiert oft sehr, sehr unfreundliche und unmenschliche Behandlung, nur weil jemand eine höhere Autorität besitzt. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da anfängt, das aufzubrechen und zu lernen, dass das nicht nötig ist, dass das überhaupt nichts bringt langfristig und dass man das alles auch erreichen kann, wenn man menschlich und freundlich bleibt.
Danke dir.
One minute of advice. Hast du eine 60-sekündige Message für, keine Ahnung, junge Talente, junge Führungskräfte, dein jüngeres Ich?
Ich würde mal allgemein an andere lieber an andere Leute appellieren, weil ich bin sehr, sehr happy mit, wie alles gelaufen. Ich habe ein bisschen Angst, mir selber Sachen zu sagen, mein jüngeres Ich, weil dann vielleicht wäre alles anders gelaufen. Ich würde lieber alles genauso lassen, auch inklusive den Fehlern übrigens. Vielleicht ist genau das hier das die richtige Message, dass man auch nicht zu sehr Angst davor haben soll, Fehler zu machen, weil es gehört auch dazu. Mhm. Und dass man das Wichtigste ist, davon zu lernen. Ich schaue immer, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, wie kann ich von meiner Seite was besser machen nächstes Mal. Natürlich kann die andere Seite auch was besser machen, aber das ist nicht mein Problem. Und ich kann nicht versuchen, andere Leute zu kontrollieren und die können weiterhin die ganzen Fehler machen. Am Ende ist es nicht mein Problem. Es bringt mir viel, viel mehr, wenn ich schaue, was ich an mir verbessern kann und wie ich von der Situation lernen kann. Am Ende, das Einzige, was man wirklich beeinflussen kann, ist, wie man auf eine Situation reagiert. Das ist das Allerwichtigste. Man kann nicht beeinflussen, wie andere Leute sich aufführen oder Sachen machen. Aber wie man auf Situationen reagiert, ist das Einzige, was man wirklich beeinflussen kann. Deswegen würde ich immer sagen, dass man viel reflektieren soll, wenn Sachen schiefgelaufen sind. Analysiere, wie hast du auf die Situation reagiert? Und war das die richtige Reaktion? Oder war das vielleicht eine impulsive, unüberlegte, emotionale Reaktion? Und kann man da vielleicht was draus lernen, dass man vielleicht in Zukunft lernt, nicht schnell und impulsiv zu reagieren. Und Eckhart Tolle zum Beispiel, ein, finde ich, sehr, sehr wichtiger Mann, der sagt eben zuerst, akzeptiere jede Situation erstmal so, als ob du sie so ausgewählt hättest und dann reagiere. Also nicht erst impulsiv so, oh, wieso ist das passiert? Erstmal akzeptieren. Akzeptanz kommt als allererstes. Ja. Okay, es ist was schiefgelaufen. Wir akzeptieren das jetzt mal, es ist schiefgelaufen. Okay, ruhig. Und dann, wie kann man aus der Situation das Beste rausholen? Mhm. Das würde ich sagen, das ist das Allerwichtigste. Dass man auch rückblickend dann analysiert, wie kann ich in Zukunft besser auf Situationen reagieren, anstatt versuchen, andere Leute zu kontrollieren. Das schaffst du eh nicht.
Ja. Gute Message. Wenn jeder bei sich aufräumt, dann ist überall sauber.
Genau, absolut.
Und dann vielleicht noch one bold prediction. Gibt es eine mutige Prognose von dir zu deiner Branche, zum Thema Talent, Leadership? Irgendwas, was du gerne mitgeben möchtest?
Also meine Prognose ist eben, dass ich glaube, dass in Zukunft viel, viel mehr auf non-violent communication Wert gelegt wird und dass viel, viel mehr auf zwischenmenschlichen Respekt Wert gelegt wird. Also ich würde sagen eben Leuten, jump on the boat oder get with the program before it's too late. Also ich würde da nicht gegen den Strom schwimmen wollen. Ich würde da lieber mitmachen, weil es ist unvermeidlich, dass die Leute da in die Richtung gehen und es ist auch eine gute Sache. Also ich würde gar nicht erst versuchen, da dagegen zu gehen. So nein, ich bleibe ein Tyrann und ich kommuniziere. Das würde ich nicht machen, weil dann man verliert den Respekt von den Mitmenschen sowieso und ich glaube, es bewegt sich alles in diese Richtung zu Recht und es ist auch gut so. Es ist jetzt an der Zeit zu reflektieren und an sich selber zu arbeiten. Wenn man immer noch aggressiv kommuniziert, dann wäre jetzt der Moment, das zu ändern. Und meine bold prediction ist, dass das irgendwann in ein paar Jahren gar nicht mehr akzeptiert ist und dass das verpönt, total verpönt ist. Und am besten jetzt schon aufhören damit.
Vielen Dank. Wow. Oder?
Ja.
Super spannend.
Tolle Einblicke, die aber trotzdem interessanterweise sehr transferierbar sind in andere Bereiche. Also vielen, vielen Dank für deine Insights. Ja.
Ich habe noch eine bold prediction, aha, die aber gar nichts zu tun hat. Aber ich dachte, das ist interessant, weil ich das mit einer Freundin von mir kürzlich besprochen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht, nämlich viele Reels auf Instagram. Man schickt sich ja ständig so Reels. Man sieht ein lustiges Video und schickt sich das und dann kriegt man auch ständig Reels. Und natürlich ist diese ganze Social Media Sucht und Addiction ein großes Problem. Auch für mich, also man hängt immer am Handy und ich habe meine Prediction ist, dass es bald jetzt eine Gegenbewegung geben wird, wo natürlich diese Awareness von Sucht wird immer besser und immer größer und man versucht immer so Gegenströmungen zu finden. Und meine Prediction ist, dass es sehr bald eine Gegenbewegung gibt. Die habe ich jetzt selber schon gestartet in meinem Freundeskreis.
Mega.
Dass ich jetzt aktiv keine Reels mehr schicke jemandem, weil Reels schicken eigentlich nur noch diese Sucht bestärkt. Wir eigentlich ziehen uns gegenseitig immer mehr in dieses Loch rein, weil ich schicke dir 2, du schickst mir 5, dann schicke ich dir 10 zurück und dann scrollt man immer weiter. Ich habe angefangen, gar keine Reels mehr zu schicken. Es ist wie so ein Entzug Cold Turkey. Und ich glaube, dass es bald eine Gegenbewegung gibt, wo sich Videos schicken verpönt wird und Leute dann sagen, hey, das macht man nicht, weil das ist Sucht. Ist wie wenn jetzt irgendwie Alkohol nicht zu trinken, mehr und mehr wird es irgendwie cool, nicht Alkohol zu trinken und so. Auf Gesundheit zu achten, Sport zu machen, das war ja vor 30 Jahren, war es ja cool zu rauchen und so. Und jetzt, wenn man raucht, denkt man, machst du das? Denn du weißt ja, dass es schädlich ist und so. So ein bisschen verpönt fast zu rauchen. Und ich glaube, dass das mit der Social-Media-Sucht auch bald so sein wird, dass Reels schicken und zu scrollen bald verpönt wird. Und dann sagt man, das machst du immer noch? Das ist irgendwie, du weißt ja, dass es nicht gut ist und so.
Und einfach
und ich freue mich schon,
mehr den Moment zu genießen, oder? Mehr den Moment zu genießen,
absolut.
Im Jetzt zu sein.
Und das Handy in die Hand zu nehmen und zu scrollen, auch wenn man am Tisch sitzt, das wird bald sehr verpönt sein. Und ich freue mich schon drauf.
Kann ich mich anschließen?
Ja, toll. Danke, Kian, für deine ganzen Insights. Wir freuen uns, wenn wir noch einen Sneak Preview von deinem aktuellen Programm kurz einblenden können, dass unsere Hörer und Hörerinnen in den Genuss kommen können.
Absolut.
Vielen Dank und wir wünschen dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg und vor allem einen wunderschönen, erholsamen Urlaub. Danke für die Zeit.
Danke euch, danke für die Einladung.